Ich wollte heute Abend einfach mal die Zeit nehmen, ein paar dieser großen russischen und ukrainischen Geister zu behandeln und auch durchaus ihre Rolle mit Deutschland, weil ich denke, wenn wir das wirklich weiterführen und weiter voranbringen können, dann haben wir hier wirklich zum einen einen Schatz erobert und einen guten Grundstein gelegt für zukünftige Diskussionen. Und den ersten, den ich erwähnen möchte, ist Mikhail Wassiljewitsch Lomonossow. Das war ein unglaublicher Universalgelehrter, unter anderem auch bekannt, weil er zum ersten Mal die russische Sprache in eine Sprache verwandelt hat, die wirklich poetisch geworden ist und mit der man wirklich wissenschaftliche Ideen diskutieren kann. Der junge Puschkin sagte immer wieder, wenn der Lomonossow irgendwie in der Gegend war, seine Familie kannte den Lomonossow und die beschrieben immer wieder, dass der also wirklich so ein richtiger Universalgelehrter war. Wenn der irgendwie da war, war unglaublich viel los. Jetzt wird mich zwar der Nikolai hassen, aber der Lomonossow hat zwei sehr tolle kleine Gedichte geschrieben. Und das erste ist, da sagt er eben, es nährt die Wissenschaft die Knaben, den Greisen hohe Freud sie schenkt. Das heitre Sein tut sie begaben, dieweil sie fort von Unheil lenkt. Also, kannst du es ja paraphrasieren. Aber es ist ja ganz interessant, dass er dort in einer sehr kurzen Form den Punkt macht, was die Wissenschaft einfach bedeutet. Ne? Dass sie den jungen Menschen wirklich nährt, also ernährt, ne? dem alten Menschen schenkt sie Freude und sie eben halt auch durch die Heiterkeit und die Freude, die sie vermittelt, eben halt auch vor Unheil schützt. Und er schrieb für seine Studenten, ne, dass er eben sagte, forschen sollt ihr emsig Stund um Stunde nach dem, was groß erhaben ist und schön, wovon der Welt noch fehlt die Kunde. Ja, also wo er sagt, hier, immer, immer weiter forschen, suchen, Frage stellen nach all diesen Sachen, die groß erhaben und schön sind und die Welt noch nicht kennt. Das ist eigentlich das, was man machen sollte. Und auf dem Weg hat Lomonossow überraschenderweise einen Grundstein gelegt für die komplette moderne Physik. Interessant ist, Lomonossow hat in Deutschland studiert. Ja, weil es gab einen ziemlich regen Dialog zwischen Deutschland und Russland. Warum? Weil einer der größten deutschen Gelehrten, Gottfried Wilhelm Leibniz, sich zusammengetan hat mit Peter dem Großen. Und das hat in Russland dazu geführt, dass es eine Akademie gegeben hat, die Akademie der Wissenschaften. Ne? Und da gab es regen Austausch. Das Problem allerdings war, dass nach Peter dem Großen, ne, die Akademie der Wissenschaften, dass nach dem Tod von Peter dem Großen diese Akademie fast völlig zusammengebrochen ist. Weil man gesagt hat, ach, Wissenschaft ist nicht so wichtig. Lomonossow als junger Student muss daher nach Deutschland studieren gehen, war auch sehr, sehr froh darüber und baut dann die Akademie der Wissenschaften wieder auf. Und ironischerweise kann man seit Peter dem Großen sagen, dass jede gute politische und kulturelle Periode in Russland gemessen werden konnte an dem Zustand der Akademie der Wissenschaften. Denn immer wenn die schlecht war, wusste man, die Politik ist Zukunft abgewandt. Und dann gab es Leute, die haben gekämpft, dass die weitermachen dürften. Und dann hat man wieder eine zukunftszugewandte Politik bekommen. Und da schreibt Lomonossow zum einen sehr starke Kritik an den Zar, aber er belebt auch ganz praktisch einfach die Wissenschaft wieder. Denn wenn man sich anschaut im 19. Jahrhundert, da gab es so eine ganze Reihe wissenschaftlicher Erkenntnisse, die aber alle so etwas schwierig waren. Denn man hat zum Beispiel damals gesagt, naja, wenn ein Körper schwer ist, dann liegt das an der schweren Materie, also die Materie, die Schwere erzeugt. Und wenn ein Körper eben elektrisch ist, dann liegt das an der elektrischen Materie oder magnetischen Materie beim Magnetismus. Und Wärme wird durch Wärmematerie erzeugt und Kälte durch Kältematerie. Und Lomonossow sagt, das ist irgendwie Quatsch. Irgendwie macht das keinen Sinn. Und er untersucht eine ganze Reihe von Sachen. Fängt aber erstmal ganz, ganz interessant auf an, einen kleinen Aufsatz, der heißt über den Nutzen der Chemie. Und da fängt er eben halt ganz wunderbar an und schreibt erstmal über den Sinn der Wissenschaften an und für sich. Ne, dass es also nichts Vollkommeneres und Untadlicheres gibt, als wirklich die Menschheit voranzubringen. Und macht dann, wie ich finde, einen ganz interessanten Vergleich. Denn er sagt, naja, wenn man keine Wissenschaft betreibt, dann sieht die Welt ziemlich finster aus. Also er sagt, wenn man sich den primitiven Menschen anschaut, dann ist er kaum imstande, etwas zu berechnen über seine Finger hinaus. Der kann seine Finger zählen, vielleicht seine Zehen noch mit, aber der kann einfach keine größeren Sachen erfassen. Er sagt wiederum, mit der Wissenschaft sind wir in der Lage, die Größe und die Schwere eines Körpers zu bestimmen, ohne ihn zu wiegen. Durch die Wissenschaft sind wir in die Lage, einen Körper, die Größe eines Körpers zu erfassen, ohne ihn zu messen. Ja. Und man kann Entfernungen ermessen, die uns sonst unzugänglich wären, wie zum Beispiel astronomische Bemessungen. Es gibt keine Möglichkeit, physisch, empirisch, die Entfernung von hier zum Mond zu bemessen, indem du irgendwie deine Hand nebeneinander legst oder eine Elle oder eine Speiche oder was auch immer. Das hat die Wissenschaft gebracht. Und Lomonossow macht den Punkt, das hat ja die Welt völlig verändert. Das hat den Menschen völlig verändert und auch die Möglichkeiten des Menschen. Die Wissenschaft. Weiterhin sagt er, der Primitive ist eigentlich nicht in der Lage, seine Lebensjahre anzugeben, nicht mal die Lebensjahre seiner Kinder, die relativ kurz sind. Es ist tatsächlich so, also wenn man mal primitive Kulturen anschaut, es gibt kein Verständnis von Geburtsjahren. Das gibt es nicht. Wir finden heute fast keine Menschen, bei denen das so ist. Aber es gab ja nun genug Leute, die in Urwäldern und sonst wohin spazieren sind, die das immer wieder gesagt haben, die Leute hatten keinen Zeitbegriff. Du warst da, du hast gelebt und du bist irgendwann gestorben. Ne? Lomonossow macht den Punkt, mit der Entwicklung und der Wissenschaft war man auf einmal in der Lage, eine Vielzahl von Ereignissen zu realisieren. Und es gab etwas wie Geschichte. Es gab ein Bewusstsein, dass du nicht in die Welt geworfen bist, sondern dass da was vor dir war. Und er sagt, dadurch, durch das Verstehen, dass es da einen größeren Zusammenhang gibt, war nicht nur der Mensch in der Lage, in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch in die Zukunft zu schauen und sich Zukunft zu bestimmen. Den letzten Punkt, den er macht, ist, dass er sagt, auch für den primitiven Menschen ist die Welt sehr, sehr klein. Da scheint die Welt hinter dem nächsten Wald aufzuhören. Das darf man natürlich, Lomonossow war Russe, der war kein Deutscher des 21. Jahrhunderts, wo es keine Wälder mehr gibt. Also da gab es wirklich Leute und Leibniz beschreibt das auch durch die Russlandreisen, dass da also Wälder waren, da lebten Leute drin, die wussten auch nicht, dass es etwas außerhalb des Waldes gibt. Gab es einfach nicht. Und er sagte, und für diese Leute war also in jedem Tier, in jeder Pflanze eine eigene Gottheit versteckt. Also der Mensch hat sich selber als so eine Art Unterworfenen seiner Umwelt gesehen. Ja, weil du konntest einfach nichts selbst bestimmen. Sagt wiederum, mit der Entwicklung kam zum ersten Mal eine Vorstellung der Schönheit der Schöpfung zutage, denn man verstand die Schöpfung, man konnte in die Organisationsprozesse der Schöpfung hineinblicken. Es ist für uns immer etwas schwierig vorzustellen, aber wenn man mal so die Naturforscher anguckt, zum Beispiel der Alexander von Humboldt, der wurde immer als der kleine Apotheker bezeichnet, weil der das total toll fand, irgendwie zu verstehen, aha, die Ameise, die Biene, das gehört irgendwie zusammen. Und er hat sich als kleines Kind sehr gewundert, dass da so Ordnung da ist. Ja, aber keine Ordnung, weil die Biene sagt, ich muss mich jetzt so ordnen, sondern irgendwas hat Ordnung da reingesetzt. Und das fand der kleine Humboldt interessant. Und es hat den Grundstein zu seinen Forschungen gelegt. Lomonosov sagt, dadurch entsteht also wirklich eine andachtsvolle Liebe zu der unendlichen Allweisheit und Stärke des Schöpfers. Also er sagt, dadurch, dass man beginnt zu verstehen, dass da eine harmonische Ordnung ist, ist man andächtig, also man hält inne und man hat eine unglaubliche Liebe und freut sich daran, wie toll das alles geordnet ist, dass das alles irgendwie so funktioniert, wie es funktioniert. Und Lomonosov endet so, dass er sagt, sehen Sie denn nicht klar, dass der eine beinahe über dem Schicksal der Sterblichkeit steht, der andere sich kaum von dem Lebewesen unterscheidet, die keiner Sprache mächtig sind. Also wo er auch den Punkt macht, dass durch die Wissenschaft auf eine gewisse Art und Weise der Mensch Unsterblichkeit erlangt. Was zumindest für mich am deutlichsten hervortritt, dass wir nach 2500 Jahren immer noch über Platon sprechen. Ja. Das wäre ja nicht ohne die Wissenschaft wäre das nicht möglich. Nicht ohne die Wissenschaft der Renaissance, die Platon wieder ausgegraben hat und übersetzt hat. Und auch nicht ohne die Wissenschaft des Buchdruckes wäre es wahrscheinlich auch etwas schwierig. Ja. Also das nur mal so, wie der Lomonosov getickt hat. Also wo ich denke, also der ist nicht nur ein toller Russe, der ist so ein toller universaler Geist, da kann jeder von lernen. Aber auch ganz direkt, ne? Also Lomonosov schrieb 1744 über Wärme und Kälte, wo er sagt, also irgendwie ist das völliger Quatsch mit der Wärme und Kälte Materie. Unter anderem sagt er, wenn das Materie ist, muss sie ja Gewicht haben, aber wenn du etwas nimmst und du zündest es an, dann ist das nicht schwerer. Also sagt er, das kann ja irgendwie nicht Materie sein und etwas, was kälter wird, wird auch nicht schwerer. Und Lomonosov entwickelt darauf die mechanische Wärmetheorie, dass er sagt, es muss also Teilchen innerhalb der Materie geben, die, wenn sie sich langsamer bewegen, kälter werden und wenn sie wärmer werden, sich schneller bewegen. Denn, sagt er, wenn ich etwas aneinander reibe wie Holz, das erzeugt Wärme. Und wenn die Teilchen innerhalb der Materie in Bewegung geraten, dann erzeugen die auch Wärme und da kommt die Wärme her. Somit wird Lomonosov der Begründer der Thermodynamik und definiert zum ersten Mal in der Physik den absoluten Nullpunkt, nämlich dort, wo es keine Bewegung der Teilchen gibt. Das interessante Paradox, was Lomonosov auch aufbringt, der sagt, man kann zwar einen absoluten Nullpunkt definieren, aber kein absolutes Maximum. Was ein interessantes physikalisches Paradox aufbringt. Wie wichtig Lomonosov ist, sieht man daran, dass erst 100 Jahre nach ihm die Thermodynamik durch Meyer und Joule bestätigt wurde. Ja. Und erst 130 Jahre nach Lomonosov war der absolute Nullpunkt ein gängiger Begriff in der Physik. Also da kann man sehen, wie weit er voraus war. Aber dort noch nicht genug. Lomonosov hat dieses Kapitel dann abgehakt und sagt so, was ist das nächste? Licht. Ja, es gab zwei gängige Theorien. Newton sagte, Licht sind Teilchen. Huygens sagte, Licht sind Wellen. Lomonosov sagt, oder andersrum, durch diese unglaubliche Autorität und eine unglaubliche Medienkampagne von britischer Seite für Newton. Nee, das ist einfach, das waren die zwei gängigen Theorien. Aber aufgrund der extremen Medienkampagne von Seiten Englands für Newton haben alle Leute damals an Newton geglaubt. Und jeder, der Newton angegriffen hat, der war so wie jemand, der heute Putin verteidigt. Ja, der war Staatsfeind Nummer 1 und wurde angeschrien und mundtot gemacht. Aber Lomonosow sagte, das ist mir völlig egal. Das, was der Newton behauptet, macht einfach keinen Sinn. Weil er sagt, wenn Lichtteilchen, also wenn es Lichtteilchen gibt, und das, was Newton sagt, ist etwas völlig anderes, was Einstein dann später mit den Photonen herausfindet. Lomonosow sagt, wenn Lichtteilchen sind, Teilchen, die Licht aussenden, und ich habe eine schwarze Scheibe, und die schwarze Scheibe das komplette Licht schluckt, dann müsste die Scheibe ja anfangen zu leuchten. Und Lomonosow sagt, ihr lieben Newtonier, könnt ihr mir bitte erklären, wo die Teilchen hin sind? Wenn du eine schwarze Scheibe hast, die schluckt Licht.
Kannst du es auf Englisch einmal kurz sagen? Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Und dann gibt es eine Justizie, die ist ja eine gute Sache. Ja, die ist ja hier eine Justizie, die dann ist ein Schurken. Ja.
Ja. Wer versteht denn die Physik? Also, Leute, erklärt mir das, wenn ihr wirklich meint, dass das so ist. Die zweite Sache, die er anführt, ist, wenn du einen Diamant nimmst und du sendest durch den Diamanten Lichtteilchen, dann können sie ja nur durch den Diamanten reisen, wenn der Diamant kleine Kanäle hat. Und du kannst durch jeden Winkel kannst du durch einen Diamanten Licht schicken. Das heißt, der Diamant wäre völlig porös, weil der überall kleine Kanäle haben muss, wo diese Teilchen durchfliegen. Und Lomonosow sagt, das macht ja keinen Sinn, weil der Diamant ist nicht das zerbrechlichste Material, sondern das stärkste Material. Und so fängt also Lomonosow an und sagt, das muss irgendetwas mit Wellen zu tun haben. Aber erst 70 Jahre, oder beziehungsweise 70 Jahre später, hatte sich das Blatt so gewendet, dass alle Wissenschaftler die Wellentheorie angenommen haben. Also damit, dass Lomonosow sagt, ich bin nicht Vox Populi, ich will das wirklich herausfinden, hat er die komplette Wissenschaftsdebatte gedreht und die Leute haben angefangen, diese Frage der Wellen zu untersuchen. Und das könnte man, wenn man wollte, direkt eigentlich bis zur Einsteins Untersuchung über die Photonen weiterführen. Der dritte wichtige Punkt ist, dass Lomonosow sich mit Fragen von Gewittern und Nordlichtern auseinandersetzte, wo er 1756 die Theorie der Elektrizität schreibt, wo er darüber schreibt, dass es also Strömungen gibt in der Atmosphäre, die Elektrizität nach oben, nach unten bewegen und dadurch Gewitter und Nordlichter entstehen. Die Leute haben gesagt, der ist verrückt. Aber 50 Jahre später fand diese Idee der Strömung der Elektrizität in der Atmosphäre zum ersten Mal Beachtung. Aber erst 1929 hat ein Amerikaner den Nachweis erbracht, dass es tatsächlich diese elektrischen Strömungen gibt in der Atmosphäre, wie es Lomonosow bereits 1756 beschrieben hat. Also erst 176 Jahre nach ihm wurde sozusagen der Nachweis erbracht. Und der vierte und letzte Punkt zu Lomonosow war eben halt die Frage der Chemie. Und Lomonosow ist wirklich der Begründer der physikalischen Chemie. Also vor Lomonosow war die Chemie eigentlich keine Wissenschaft. Das war eine Kunst. Eine Kunst, bestimmte Sachen mit bestimmten anderen Dingen reagieren zu lassen oder bestimmte Sachen zu messen nach Größe, Farbe, Geschmack. Und Lomonosow ist der Erste, der sagt, nein, es muss Eigenschaften in der Materie geben, die dafür sorgt, was da passiert. Und das ist interessant. Also 41 Jahre nach seinen Aufsätzen über die Chemie wird der Grundsatz der Erhaltung der Masse anerkannt. Das heißt, wenn zwei Stoffe miteinander reagieren, bleibt die Masse gleich. 60 Jahre nach Lomonossow wird akzeptiert, dass die Ursache von chemischen Reaktionen aus dem Inneren der Stoffe stammen muss. 100 Jahre später wird der Begriff akzeptiert, dass es Atome und Moleküle gibt. Also wo Lomonossow schon drüber spricht, dass es diese Teilchen und Verbindungen gibt. Und erst 120 Jahre nach Lomonossow, nachdem er 1752 seinen Studenten schon davon erzählt hat und sie darin unterrichtet hat, erst 120 Jahre später wird wirklich die physikalische Chemie begründet. Ja. Und da habe ich mir gesagt, wow, ja, warum sollten wir so einen Typen nicht zur Grundlage machen, deutsch-russischer Zusammenarbeit? Ja. Also das wäre doch mal was. Das wäre vielleicht auch etwas, was einfach junge Menschen wirklich begeistert. Zwei interessante Sachen, die uns noch später begegnen werden, ist, dass zum einen Lomonossow, wie gesagt, die Chemie begründet, weil er sagt, es gibt Dinge, die die Materie bestimmen, aber nicht unseren Sinnen zugänglich sind. Weil wir können diese Teilchen nicht sehen. Aber sie sind trotzdem die Ursache der Wirkung, die wir sehen. Zweitens ist das Leben Lomonossows mit den Sachen, die ich euch gesagt habe, ne, 100 Jahre danach wurde das in die Realität umgesetzt, 40 Jahre, 60 Jahre danach, zeigt, wie unglaublich mächtig der menschliche Geist ist. Wir können Sachen verstehen und anwenden, auch wenn sie noch nicht akzeptierte Wahrheit sind. Das ist ja irgendwie ganz interessant. Ein zweiter russischer großer Geist, der auch viel mit Deutschland zu tun hat, ist Mendeleev. Über den ich gar nicht so viel sagen will, weil man sollte sich mit ihm auch selber auseinandersetzen. Aber ich glaube, die bewegendste Arbeit von ihm ist tatsächlich über das Periodensystem der Elemente. Denn man kannte chemische Elemente und man wusste, dass es Moleküle gibt. Aber dass Moleküle sehr seltsam sind, will ich mal so ausdrücken. Denn es gibt durchaus Moleküle, die unterschiedlich sind, aber aus denselben Atomen bestehen. Aber völlig andere Eigenschaften haben. Ja? Kohlenstoff. Carbon. Kohlenstoff kann existieren in Form von Graphit. In Gittern, die übereinander liegen. Man hat also quasi kleine Hexagone, kleine Sechsecken, die in einem Netz zweidimensional gespannt sind und dann nach oben und unten verbunden sind. Und Graphit ist sehr weich. Ja? Hat man dieselbe Atom, Kohlenstoff, und ordnet ihn anders an, in eine Art Ball, bekommt man auf einmal den härtesten Stoff, Diamant. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, dass die Moleküle die Grundelemente sind. Ja? Denn sie unterscheiden sich alle voneinander. Aber Mendeleev sagt, nein. Die Moleküle sind nicht die Grundelemente. Die Atome müssen alle eigene Eigenschaften haben. Trotz dass Kohlenstoff sich völlig verschieden äußern kann in den Molekularbindungen hat trotzdem Kohlenstoff eine einzigartige Visitenkarte.
Ja.
Trotz, dass es verschiedene Moleküle gibt. Und er fängt an, das zu untersuchen. Jetzt taucht aber das Paradox auf. Die Leute hatten das Periodensystem der Elemente und sie haben das ganz unterschiedlich geordnet. Es gab Periodensysteme, da waren die Elemente nach Entdeckungsjahr geordnet. Es gab Periodensysteme, die waren nach dem Alphabet geordnet. Es gab Periodensysteme, die waren simpel und einfach nach dem Atomgewicht geordnet. Das scheint ja Sinn zu machen, dass man die nach dem Gewicht ordnet. Mendeleev sagt, das sind aber alles keine wirklichen Ordnungsprinzipien. Das sind Ordnungsprinzipien, die wir den Atomen aufzwingen. Aber wie ordnen sich die Atome von selbst? Denn in Experimenten stellt man fest, dass es durchaus Zusammenhänge gibt. Und da fängt er an zu untersuchen. Ich habe, muss ich mal ganz kurz. Jetzt will ich euch nicht ganz so überstrapazieren, aber man hatte das Periodensystem der Elemente, also diese Sektion, war sozusagen so geordnet, nach dem Gewicht. Ja? Mendeleev sagte aber, von den tatsächlichen chemischen Eigenschaften passt Bor und Aluminium zusammen, aber Titan passt nicht rein. Wenn Titan aber hier drüben wäre, würde Titan wunderbar in eine Reihe mit Silizium und Kohlenstoff passen. Also sagt Mendeleev, soll ich jetzt die Atome wirklich nach ihrem Gewicht ordnen oder soll ich die Atome nach ihren Harmonien ordnen, nach ihren Zusammenhängen? Und Mendeleev macht das. Der sagt, auf dem jetzigen Wissensstand haben wir Bor, Aluminium und einen freien Platz. Da werden wir aber was finden. Dann haben wir Kohlenstoff, Silizium, Titan und so weiter und so fort. Auf einmal schreibt Mendeleev ein Periodensystem, wie es noch nie jemand zuvor gesehen hat. Das hat ganz viele Lücken. Und man hat die Wissenschaftsgemeinde, die sagt, das macht Sinn, was der Mendeleev macht, aber das ist sehr außergewöhnlich. Und die anderen sagten, Mendeleev ist verrückt. Mendeleev fängt dann aber an, für diese Fragezeichen ganz genau zu bestimmen, was wiegen die, was sind denn ihre chemischen Eigenschaften und so weiter und so fort. Und natürlich haben Leute gesagt, Mendeleev ist verrückt geworden. Wie kann der nicht existierende Elemente auf einmal beschreiben, was haben die für chemische Eigenschaften, was haben die für ein Gewicht, etc. pp. Macht ja gar keinen Sinn, was?
Die Eigenschaften, die du aufgezählt hast, die er denen gehabt
hat. Gewicht.
Ja,
also die gesamten Atomeigenschaften, also die chemischen Zusammenhänge, Reaktionen und so weiter und so fort. Und er schreibt eine ganze Menge dieser Lücken auf, was die für Eigenschaften haben müssen. Also er fängt auf einmal an, aus dem Nichts Elemente zu schaffen und den Eigenschaften zu geben. Also irgendwie ganz, ganz irre. Aber Mendeleev sagte, keine Panik, die werden wir alle noch finden. Ein paar Jahre später hat man einen Franzosen, der findet einen Stoff, der heißt Gallium, oder der wurde dann Gallium benannt. Der passt dann quasi unter die Lücke. Also hier kommt Scandium rein und dann da unten drunter kommt Gallium. Der Franzose findet Gallium und sagt, von seinen Eigenschaften passt dieses Element ganz genau in die Lücke von Mendeleev. Und alle so, wie kann das sein? Woher konnte Mendeleev das wissen? Der Franzose sagt zu Mendeleev, Mendeleev, du hast aber Unrecht. Denn du hast ein Atomgewicht für dieses Element angegeben, das stimmt nicht. Ich habe dieses Element reduziert und das ist leichter, als du bestimmt hast. Ja? Man hat ja einen Forscher, der ein Element vor sich hat, es reduziert hat, es messen konnte. Demgegenüber steht Mendeleev, der nichts hat außer seinen Geist. Und Mendeleev schreibt diesen Franzosen und sagt, du liegst falsch. Miss nochmal. Und der Franzose sagt, ja, aber Herr Mendeleev, ich habe wirklich sehr genau gemessen, ich komme auf kein besseres Ergebnis. Mendeleev sagt, nein, nichts da, Sie liegen falsch, das muss das Gewicht haben, was ich Ihnen gesagt habe. Der Franzose sagt, ja gut, ist halt Mendeleev, jetzt strenge ich mich nochmal an, er reduziert das weiter und schreibt ihm dann zurück, Sie haben recht gehabt, als ich es weiter reduziert habe, es hat tatsächlich das Gewicht, von dem Sie gesprochen haben. Wow. Ja. Nicht nur, dass wir hier eine völlig neue Wissenschaft haben, die physikalische Chemie, irgendwie scheint diese physikalische Chemie bereits mit Lomonossow und jetzt mit Mendeleev einen Bereich zu adressieren oder zu erfordern, der nicht empirisch ist. Also ein wissenschaftlicher Bereich, der nur betreten werden kann mit dem Geist, der zwar bestimmte physische Experimente erfordert, aber der dominant geprägt ist von der menschlichen Erkenntnis. Wo man präzisere Aussagen über die physikalische Welt treffen kann mit dem Geist als mit Instrumenten. Und das gerade in der Zeit, also wir sprechen von dem 19. Jahrhundert, ja, da gab es viele Instrumente, die waren natürlich wesentlich schlechter als heutige Elektronenmikroskope und andere Sachen. Und umso größer war das Paradox. Du konntest eine wahrere Aussage treffen über die physikalische Welt, wenn du die Sinne außer Acht gelassen hast und dich konzentriert hast, was sind die Ordnungsprinzipien? Und das hat eine Revolution vorangetreten. Vernadsky, Schüler von Mendeleev, war total begeistert von ihm, aber auch Pierre Curie, Marie Curie, Louis Pasteur, also alles diese Leute, die einzigartige Prinzipien innerhalb der Physik verstanden haben, haben gesagt, das war so der Startschuss. Also Mendeleev hat es unwiderruflich in die Geschichte der Menschheit eingeschrieben, dass der Geist die Charaktereigenschaft des Menschen ist und dass der Geist mächtiger ist als die Sinne. Und das muss man verstehen. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Ich kann nur jedem empfehlen, Mendeleev hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, der heißt How I Discovered the Periodic System of Elements. Das ist also ein sehr, sehr, sehr toller Aufsatz. Und das ist also wirklich jemand, den können wir uns heute wirklich als Vorbild nehmen und sagen, also wenn hier irgendjemand spricht über die Zukunft eines Landes, dann erfordert das mindestens eine Herangehensweise in der Wissenschaft von Mendeleev und nichts darunter, weil das alles outdated ist. Ja? Wie wichtig das ist, sieht man an einem relativ einfachen Beispiel. Letztes Jahr im Februar ist in der Uralregion ein Asteroid abgestürzt, den keiner gesehen hat. Der kam aus dem inneren Bereich des Sonnensystems. Fliegt gegen das Licht. Kannst du mit optischen Teleskopen nicht sehen, weil es gibt kein Licht, was er absendet. Dieser Asteroid, trotz dass er 17 Meter nur im Durchmesser war, am besten sieht man, wie wichtig die Methode von Mendeleev ist an solchen Fragestellungen. Denn dieser 17 Meter im Durchmesser Asteroid ist glücklicherweise 20 Kilometer über dem Erdboden explodiert, denn er hat eine Energie von 500 Kilotonnen freigesetzt. Die Hiroshima-Bombe waren 16 Kilotonnen. Wenn das ein Eisenasteroid gewesen wäre, hätte der auch 5 Kilometer über dem Erdboden explodieren können und dann wäre eine Stadt wie Chelyabinsk von 1,3 Millionen Menschen weg. Oh, und es gibt halt auch keinen Grund.
Ja.
Auf keinen Fall. Doch, klar, kommt rein. hi. Macht nichts, da sind noch Stühle. Setzt euch hin. Ja, klar. Aber es ist halt interessant, dass physikalisch gesehen gibt es keinen Grund, warum dieser Asteroid nicht hätte über Berlin oder Duisburg oder Düsseldorf abstürzen können. Jetzt ist aber die Frage, wie... Ich muss dazu sagen, bevor jetzt noch jemand denkt, man ist völlig verrückt. Also es gibt seit 1993 unglaublich viele Studien in der Politik, innerhalb der EU, US-Regierung, deutschen Regierung, wo Wissenschaftler sagen, also die Gefahr von Asteroiden ist genauso real wie die Gefahr von Hurricanes, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Weil sie sagen, wir haben, erstens wissen wir, Asteroiden treffen die Erde oft. Sind sehr kleine oft, aber die sind öfters da. Ja, also alles, was eine Sternschnuppe ist, ist im Grunde genommen ein Gesteinsbrocken, der von da rauskommt. Wir wissen in der Erdgeschichte, dass diese Dinge auch einschlagen. Ja. Also ist die Frage nicht, ob einer einschlägt, sondern wann. Und das Problem ist mit Statistiken, dass die ungenau sind. Also wenn du sagst, ein Asteroid kann alle 400 Jahre einschlagen, dann können auch 2 Tage hintereinander 2 einschlagen und dann für 800 Jahre keiner. Ja, das ist das Problem. Und da draußen gibt es über 1 Million Asteroiden. Ja, und wir kennen ungefähr 1,3% davon. Und die Herangehensweise, jetzt jeden einzelnen zu sehen, zu berechnen und in eine Tabelle einzutragen, wie seine Umlaufbahn ist und ob der irgendwann eventuell die Erde treffen könnte, wird nicht funktionieren. Was aber funktionieren kann, ist die Herangehensweise von Mendeleev an die Physik, nämlich die Frage, was ordnet dieses System der Asteroiden? Denn zufälligerweise gibt es einen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und zufälligerweise gibt es einen Asteroidengürtel hinter dem Pluto. Es muss ja einen Grund dafür geben. Warum sammeln die sich da? Warum sind die nicht einfach irgendwie verstreut? Und wenn ihr mal Spaß haben wollt, guckt euch mal die Oortsche Wolke an. Das ist also auch, das ist außerhalb unseres Sonnensystems ein Haufen von Asteroiden. Und das, was man bis jetzt schon sieht, ist ein unglaublich harmonischer Prozess. Also es ist ein tolles Gebilde. So ein bisschen wie wenn man sich Blumen anguckt und stellt fest, das sind alles irgendwie so kleine Fünfecke. Ne, wenn man so ein Stiefmütterchen oder so hat. Ne, das ist nicht chaotisch. Das ist eine ganz diskrete Form. Und wir haben ja in den letzten Jahren viel darüber geschrieben und auch mit Wissenschaftlern gearbeitet, die sagen, genau das müsste eigentlich jetzt die Herangehensweise sein, dass wir sagen, anstatt irgendwie so dumm zu sein und so eine, als würden wir versuchen, die Sterne zu zählen, müssen wir versuchen zu verstehen, was ist die grundlegende Physik des Sonnensystems und wie bewegen sich solche Gesteinsbrocken da drin. Und das hat tatsächlich reelle physische Implikationen, falls so ein Ding auf uns zukommt, weil wenn wir die jetzt nicht 10 Jahre vorher bestimmen können, dann ist hier Feierabend. Und wie einfach das sein kann, ist 1996 hat ein Japaner an den Himmel geguckt, hat einen kleinen Punkt gesehen am Mars. 2 Monate von der Erde entfernt war ein Gesteinsbrocken, der war 4 Kilometer im Durchmesser. 96. Und 2 Monate später war das Ding auf der Erdbahn. Gott sei Dank war die Erde schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Und das ist an uns vorbeigeflogen. Aber 2 Monate, wo du das Ding siehst, vergiss es, kannst du nichts dagegen machen. Kannst du dir noch einen schönen Abend machen und deine Freunde einladen und dann ist Feierabend. Aber wir haben eine ganze Reihe solcher Sachen. Also es gibt mittlerweile das JPL, Jet Propulsion Laboratory, die veröffentlichen jedes Jahr eine Statistik, wie viele Asteroiden der Erde nahe kommen. Und jedes Mal, wenn du am Ende des Jahres guckst, sind das 3 bis 10 Mal mehr, als die Einschätzung war. Ja? Deswegen sage ich, also zählen wird uns nicht weiterbringen. Man muss irgendwie die Dynamiken verstehen. Ähnlich wie Mendeleev eben diese Dynamik verstanden hat des Periodensystems der Elemente. Und deswegen sage ich, man könnte diese Leute sehr, sehr leicht zur Grundlage machen einer deutsch-russischen Wissenschaftsallianz. Genau um diese Frage. Russland hat nach Chelyabinsk ein Programm ins Leben gerufen, das heißt SDE, Strategic Defense of Earth, wo sie sagen, also nicht nur um die Asteroiden, sondern dass diese gesamten Fragen der Astronomie und Astrophysik, sollte man Programme lancieren, weil dort können wir wissenschaftliche Durchbrüche machen, internationale Zusammenarbeit schaffen und diese Durchbrüche können wiederum in die Zivilwirtschaft fließen. Müsste man sich mal mit auseinandersetzen. Unter anderem gibt es einen großen Forschungssektor, der beschäftigt sich mit Ionosphärenforschung. Und man hatte zum Beispiel festgestellt, es gibt 2 Forscher, die sind da etwas führend. Das ist der Professor Biaggi, ist ein Italiener, und der Professor Kotegawa. Die waren in der Lage, eine Woche vor Fukushima das Erdbeben vorherzusagen. Aufgrund von Ionosphärenmessungen. Und das ist zum Beispiel ein Wissenschaftsbereich, der hat ganz direkte Implikationen für uns. Wäre gut, wenn man sowas vorher wissen könnte, könnte man Leute evakuieren und so weiter und so fort. Könnte man die Türen von Kernkraftwerken ordentlich abschließen zum Beispiel. Ja. Aber du kannst solche Sachen eben halt nur verstehen mit der Herangehensweise von Mendeleev. Übrigens gibt es auch in Deutschland das sogenannte NeoShield-Projekt, das heißt also Near Earth Objects. Das ist ein Projekt der DLR, die arbeiten mit Russland unter anderem zusammen. Und da geht es eben halt auch um eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich vor Asteroiden zu schützen, herauszufinden, wo die Dinger sind, wann die kommen und so weiter und so fort. Also Mendeleev bietet sich da sozusagen wirklich an, diese Sachen voranzubringen. Wie wichtig solche Leute durchaus kulturell sind, und wo solche Leute herkommen und wie wichtig Kultur an und für sich ist, finde ich eigentlich die besten Beispiele Metchnikov und Gourevitch. Weil Metchnikovs Großvater war also ein berühmter Autor der Haskala, also der jüdischen Renaissance in der Ukraine. Und Metchnikov war also einer der wichtigen Leute in der Mikrobiologie. Ähnlich wie Pasteur, hat in Frankreich gearbeitet. Also auch interessant, jemand, der aus der Ukraine kommt und dann in Frankreich lehrt und dort das Institut Pasteur übernimmt und dafür sorgt, dass das Institut Pasteur...
Pasteur war aus der Ukraine?
Nee, der war Franzose. Metchnikov geht nach Frankreich. Und er übernimmt dieses Institut nach Pasteurs Tod und sorgt dafür, dass Pasteurs Erbe weitergeführt wird. Also da hast du auch so eine wunderbare Ost-West-Verbindung. Und natürlich ist also Metchnikov auch nochmal so ein gutes Beispiel dafür, dass diese verrückten antisemitischen Neonazis, die da jetzt in Kiew sitzen, keine Patrioten sein können. Weil die würden das Erbe von Metchnikov zerstören. Interessante Nebenbemerkung ist, dass der Bruder oder der Vater von Ilja Metchnikov, der hieß Ivan. Ivan Ilyich Metchnikov. Und der wird die Hauptfigur für Tolstois Ivan Ilyich. Und Tolstoi ist ja auch durchaus in Russland jemand, der sehr bekannt ist. Der andere ist Alexander Gourevitch, ebenfalls aus einer jüdischen Familie, der in der damaligen Zeit wahrscheinlich gar nicht woanders hätte existieren können als in der Ukraine. Durch die Arbeiten von Shalom Alechem, die jiddische Renaissance, gab es sozusagen so eine gesellschaftliche Öffnung, dass es eben wirklich möglich war, dass ein Junge aus einem jüdischen Haus wirklich in die Naturwissenschaft gehen konnte. Also auch ein total tolles Beispiel und ein Beispiel in der Naturwissenschaft und Kultur, wie wir vergleichbare Beispiele haben mit so tollen Geistern wie Moses Mendelssohn. Und Gurwitsch ist auch wieder jemand, der für heute unglaublich relevant ist. Gurwitsch versucht, eine Ausbildung zu bekommen in der Ukraine, das war aber für ihn nicht möglich, denn er wollte eigentlich Kunst studieren. Und geht wohin? Nach München. Und studiert Kunst in München, aber schafft die Diplomarbeit nicht. Also fängt er an, Biologie zu studieren. Und ohne euch jetzt irgendwie zu Tode zu langweilen, kann ich nur so viel sagen, der Gurwitsch, wenn wir Gurwitschs Erbe antreten und verstehen, werden wir eine Revolution in der Medizin machen. Denn Gurwitsch ist der Erste, der tatsächlich nachweisen konnte, dass unsere Biologie völlig anders funktioniert, als wir das denken. Also man kann vergleichen, was Gurwitsch gemacht hat, ist ähnlich, was Lomonossow gemacht hat mit der Widerlegung dieser komischen Idee der Wärmematerie und Kältematerie. Nur leider Gottes ist das, was Gurwitsch gemacht hat, heute noch nicht anerkannt und wir hängen immer noch in der Biologie, in der Wärmematerie fest. Denn Gurwitsch zeigt auf, dass Zellen teilweise, aber nicht komplett sich über chemische Botenstoffe organisieren. Also heute ist ja sozusagen die Annahme, man hat eine Zelle, die sendet einen Botenstoff aus, die andere Zelle kriegt den Botenstoff, der dockt an und dann weiß die Zelle, was zu tun ist. Und Gurwitsch weist halt nach, dass das nicht so ist. Ja. Weist nach, dass die Zellen mit Strahlung kommunizieren. Er nennt das dann mitogene Strahlen und er sagt, es ist sogar so interessant, dass die Zellen nicht wie kleine, ich sage jetzt mal kleine Roboter sind, wo der eine mit dem anderen schnattert, hier mach jetzt das und du machst jetzt das und dann machst du das. Sondern er sagt, wenn man sich das Wachstum von Embryonen anschaut, dann stellt man fest, dass die als ein Feld wachsen. Als würden sich die einzelnen Zellen als ein bestimmtes Feld verstehen, was weiß, was der nächste Schritt sein muss. Muss man sich mal angucken, ist total interessant. Aber da kommen eben halt viele Studien bei raus, die dann andere Leute angegriffen haben. Zum Beispiel ein anderer Russe, der hieß Churkin, glaube ich. Der dann also Tests machte, zum Beispiel, indem er, oder ganz kurz noch, Gurwitsch hat ein berühmtes Experiment mit Zwiebeln, wo also zwei Zwiebelwurzeln aneinander hängen, sich begegnen. Und dazwischen ist eine Glasplatte. Und es passiert nichts. Und als Gurwitsch die Glasplatte durch Quarzglas ausgleicht, fängt eine Reaktion der einen Zwiebelwurzel auf die andere Zwiebelwurzel an. Die Zellen kommunizieren miteinander. Aber der einzige Unterschied zwischen Quarzglas und normalem Glas ist, dass Quarzglas durchlässig ist für ultraviolette Strahlung. Deswegen nimmt Gurwitsch an, dass die Zellen irgendwie über ultraviolette Strahlung miteinander kommunizieren. Churkin macht über 5000 Experimente, wo er zwei Zellkulturen hat in Petrischalen und die Petrischalen aus Quarzglas sind, also durchgängig sind für ultraviolette Strahlung. Und dann hat er diese zwei Petrischalen und eine wird mit einem Virus infiziert, die andere nicht. Aber beide sterben. Obwohl die eine nicht infiziert ist. Also muss es eine Kommunikation geben, auch wenn diese beiden nicht zusammen sind. Und es muss eine Kommunikation geben, die dafür sorgen, dass diese zwei Zellkulturen in den Petrischalen sich als eine organisierte Gruppe verstehen. Churkin macht 5000 Untersuchungen darüber und sagt aber selber, man müsste diese Untersuchungen weiterführen. Aber wenn man sich heute mal in die Wissenschaftslandschaft begibt, muss man leider feststellen, also dass diese Art von Untersuchungen also wesentlich...
Aber warum sollte kein Wissenschaftler machen?
Naja, Wissenschaftler wollen nicht...
Ja, aber... Dann würde doch jemand machen, ganz ehrlich.
ja, Moment. Also das.
Sind wir für die Schulmedizin, Naturwissenschaft oder wie?
Naja, Moment, ja, Moment also, mal. Ich,
also,
ich
wäre gut, wenn wir zu einem der Frage stellen.
Moment, es gibt also weiterführende Forschungen. Zum Beispiel gibt es ein relativ kleines Team in Australien, die gucken sich zum Beispiel Korrelation zwischen Zellen und ultraschwacher Photonintensität an. Du hast in Brasilien Forschungen, China, Japan, Österreich, Polen, Russland, USA und man hatte das in Westdeutschland. Das Problem ist, dass man irgendwann gesagt hat, man kommt in einen Bereich, wo das so herausfordernd ist für das gängige Verständnis der Physik und Biologie, dass man völlig umdenken müsste. Und genau den Schritt hat man nicht gemacht. Aus Gründen, die wir aus der Geschichte genug kennen. Leute, die ihre Position nicht verlieren wollten. Institute, die gesagt haben, das bringt uns kein Geld. Ja? Und wenn das, was Gorwitsch da entdeckt hat und Leute wie Chorkin untersucht haben, wahr wäre, dann hätte man riesigen Probleme im Pharmabereich. Weil unsere ganzen Medikamente funktionieren über Botenstoffe. Und wir wissen auch heute, die funktionieren bedingt. Aber auch die Leute in der Medizin sagen, es ist ja ein relativ dummes Prinzip, eine Tablette zu nehmen, die löst sich im Körper auf, verteilt sich überall und du hoffst, dass an den Stellen, wo es hin muss, noch genug ankommt. Ja? Jetzt fängt man langsam an, zwar mechanisch damit umzugehen, aber bestimmte Sachen zu verstehen. Avera zum Beispiel hat ein Enzym entwickelt, das geht direkt zu einem Krebstumor und es werden Radioisotope angebunden, sodass die radioaktive Strahlung direkt zu dem Krebstumor kommt und die Chemotherapie nicht mehr so belastend ist. Aber diese Sachen gehen sehr, sehr, sehr langsam voran, weil natürlich Leute ein Interesse haben, dass sie weiterhin ihre Medizinmonopole besitzen, dass Leute weiterhin ein Interesse haben, dass die Physik nicht herausgefordert wird. Und es erfordert tatsächlich, auch wenn Chorkin 5000 Versuche gemacht hat, um sowas zu verifizieren, müsstest du eigentlich weltweit in Laboratorien über Jahre vergleichbare Versuche zu machen, um auszuschließen, dass es nicht ein lokaler Effekt ist, dass es nicht ein Laborium, also ein Laboreffekt ist. Und so bleiben eben die Arbeiten von Gorwitsch und Chorkin wichtige Hinweise und Inspirationen. Aber um das wirklich in Stein zu meißeln, müsste man, wie wir ganz am Anfang besprochen haben, wirklich ein neues Paradigma einleiten, wo Staaten und die Gesellschaft eben halt nicht sagen, unsere Hauptprämisse ist Geopolitik, Krieg, Ausbeutung, sondern unsere Hauptprämisse ist tatsächlich die Natur des Menschen als Entdecker und Wissenschaftler anzuerkennen und zu überlegen, wie können wir eine wahre Grundlage schaffen, damit die Leute das tatsächlich ausleben können. Wo auch Institute da sind, die wirklich nach solchen Leuten suchen und sagen, wir wollen das wissen. Und eine der wenigen Institute, muss man sagen, die also auch heute noch fachübergreifend arbeiten, sind die Akademien der Wissenschaften in Russland. In Deutschland ein riesiges Problem, sagen auch immer wieder die Forscher und Ingenieure, sie sagen, es ist sehr, sehr schwierig hier in Deutschland fachübergreifend zu arbeiten, weil die Leute sagen, mein Fach hat mit dem anderen Fach gar nichts zu tun. In der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg war zumindest lange so, von den Forschern und Professoren, die ich kenne, die sagten, dass die Stärke, die wir wirklich haben, ist, dass wir fachübergreifend arbeiten. Unter anderem durch die letzte Person, die ich heute erwähnen wollte, Wladimir Vernadsky. Denn Vernadsky war so viel. Der war Politiker, Naturwissenschaftler, saß in den Akademien der Wissenschaften, hat aber die Wissenschaft der Geobiogeochemie entwickelt. Und das setzte schon voraus, dass man fachübergreifend denkt. Und ich will nicht zu viel über Vernadsky verraten, deswegen haben wir so ein paar von seinen Schriften mitgebracht. Aber Vernadsky macht ganz interessante Überlegungen, wo wahrscheinlich Die einzige, die ich jetzt anreißen möchte, wirklich die ist, dass Vernadsky die Überlegung kommt, dass der Einfluss des menschlichen Geistes über die Fähigkeit, Entdeckungen zu machen, eine eigenständige geologische Kraft ist. Man hat ja, kennen wir ja, Plattentektonik, geologische Kräfte, die einfach von nicht lebenden Organisationen, also wie Chemie, Mineralogie, die ganzen Vorgänge in der Erdkruste gesteuert werden. Den nächsten geologischen Faktor, den man hat, ist die Biosphäre, über die Fähigkeit von Pflanzen und Tieren in die Biosphäre einzugreifen. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die ersten Organismen haben die komplette Urerde zerstört, indem sie die Umwelt mit Sauerstoff verschmutzt haben. Das war ein Nebenprodukt der Photosynthese. Wenn man sich überlegt, dass alle Lebewesen mit der Photosynthese als Zellnährstoff ATB brauchen, der aus Zucker gewonnen wird, ist es ja schon interessant, dass man aus Kohlenstoff und Wasser mit Licht neue Elemente erzeugt, in einer unglaublichen Masse, Zucker. Man reichert sozusagen die Welt mit Zucker an. Es gibt ganz interessante kleine Lebewesen, die erzeugen Energie, indem sie Chemikalien in sich reagieren lassen und dabei entsteht Eisen. Dadurch sind zum Beispiel in den USA in den Küstengebieten über Millionen Jahre riesige Eisenlagerstädte entstanden, was ein Resultat ist von Leben. Es gibt kleine Bakterien, die erzeugen Magnete in sich selbst, die sich anreihen in einer Art Kompassnadel, damit die sich koordinieren können, weil die leben im Ozean und die richten sich nach dem Pol aus. Und auch die reichern sozusagen die Erde mit kleinen magnetischen Kristallen an und verändern die geologische Zusammensetzung. Pflanzen im Generellen erzeugen unglaublich viel CO2, was die Zusammensetzung der Atmosphäre verändert. Pflanzen erzeugen aber auch Gewitter. Denn über dem Ozean verdunstet Wasser so langsam, dass es sehr schwierig zu Gewittersystemen kommt. Gewittersysteme entstehen, wo sehr schnell Wasser verdunstet. Und erst durch die Entstehung von pflanzlichen Leben und Wäldern zum Beispiel, gibt es sehr, sehr, in dem Wald gibt es sehr viele kleine Wasserreservoire, die können durchaus sehr schnell verdampfen und dadurch entstehen Gewitter. Im Gewitter gibt es Blitze und der Blitz ist einer der wenigen natürlichen Erscheinungen, der in der Lage ist, die relativ starken Molekularbindungen der Atmosphäre zu lösen und Stickstoff freizusetzen. Und Stickstoff ist natürlicher Pflanzendünger. Ja, und das verändert die Nitrogen. Und das verändert die Zusammensetzung des Planeten, die Biosphäre als Ganzes. Vernadsky macht den Punkt, dass man das aber nur verstehen kann, wenn man die Biosphäre als Ganzes betrachtet. Nicht als einzelne Spezies, als einzelnes Individuum, sondern als Gesamtphänomen. Interessant ist, wenn der Grundsatz der Chemie zum Beispiel stimmt, dass bei allen chemischen Reaktionen die Masse immer gleich bleibt, muss das bedeuten, dass in der Biosphäre als Gesamtes trotz der Diversität der Arten die Masse der Biosphäre immer gleich bleibt. Ne? Also ich sage es nochmal, wenn der Grundsatz der Chemie stimmt, dass bei chemischen Reaktionen die Masse immer gleich bleibt, bedeutet das, dass in der Biosphäre trotz des Entstehens verschiedenster Arten die Masse immer gleich geblieben ist. Das heißt, die Biosphäre. Ja, das heißt, die Schlussfolgerung, die Vernadsky daraus zieht, sagt, die Biosphäre kann dadurch immer als gesamtes Feld in der Lage sein, ihre Aufgaben nachzukommen, auch wenn einzelne Arten aussterben. Und auf unserem Planeten sind teilweise 93% aller Arten ausgestorben und neue Arten entstanden. Ja. Also man weiß, die Biosphäre verändert die Zusammensetzung des Planeten. Und Vernadsky ist in Kanada unterwegs auf einem Geologenkongress und fährt an einer Mine vorbei und sieht, wie die also diesen gesamten Abraum der Mine haben und sagt, Wo kommt denn diese Mine her? Die ist ja nicht durch einen biologischen Prozess entstanden, aber die Mine greift ganz direkt in die geologische Zusammensetzung der Erde ein. Aber was greift hier ein? Offensichtlich kein biologischer Prozess, sondern es ist ein geistiger Prozess. Und Vernadsky spricht von etwas, das nennt er dann Noosphäre, also nach dem griechischen Wort Geist. Und sagt eben halt, mit der Menschheit ist ein neuer geologischer Faktor auf dem Planeten entstanden, nämlich der Geist und die Wirkung des Geistes. Und Vernadsky stellt dann ganz direkt die Frage am Ende seines Lebens, nachdem er das alles sehr viel durchgekaut hat. Ich kann euch nur raten, wirklich Vernadsky zu lesen. Wir haben viel in den letzten Jahren übersetzt. Wer Russisch kann, kann das alles in Russisch lesen. Es gibt noch einen Haufen Sachen auch in Englisch. Aber Vernadsky sagt, was sind jetzt die politischen Implikationen des Verständnisses, dass die Noosphäre und der Mensch eine eigenständige geologische Kraft sind? Ja. Und das ist für uns heute eine ganz besondere Frage, weil das wirklich so ein einer Faktor ist, wo die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft wirklich wieder zusammenkommt. Was ohnehin eine sehr künstliche Trennung ist, aber da kommt, ist es zwingend, dass es zusammenkommt, weil Vernadsky im Grunde genommen über die Naturwissenschaft Wahrheiten beweist, die schon seit Platon bekannt sind. Ja. Und denen kann man auch ganz schlecht widersprechen, weil es sind tatsächlich naturwissenschaftlichen Fakten, die Vernadsky da darlegt. Und genau deswegen sollten wir das heute zu einer Basis machen, weil das waren alles Leute aus Russland. Und noch interessanter, das waren Leute, die teilweise in der Ukraine geboren wurden, ukrainische Patrioten waren und russische Patrioten zugleich. Was auch ein interessanter Paradox ist. Vernadsky und sein Vater sind völlig ausgeflippt, als der Zar ukrainisch verboten hat. Aber als 1917 die Separatisten die Ukraine aus Russland abspalten wollte, hat Vernadsky sich dagegen ausgesprochen. Das ist also ein sehr aktuelles Leben für heute. Und vielleicht noch zu guter Letzt ein interessantes Paradox, was Vernadsky behandelt und wir jetzt neulich auch einen ganz interessanten Aufsatz von ihm übersetzt hat. Also wer Englisch liest, dem kann ich das auf alle Fälle zuschicken. Und das ist eine alte, sehr, sehr große Thematik, nämlich Leben kommt nur von Leben. Aber wie hat dann Leben angefangen? Und das Interessante ist, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, unter anderem Vernadsky, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber Vernadsky war wirklich jemand, der das auf eine sehr rigorose Art und Weise naturwissenschaftlich behandelt hat. Und ich sage ähnlich, wie wir vor uns die Fusion diskutiert haben und andere Sachen diskutiert haben, wenn wir uns trauen würden, diese Fragen tatsächlich zu stellen und denen nachzugehen, das, was sich dort als Erkenntnis schon in diesen Arbeiten von Gorwitsch, Vernadsky und anderen ankündigt, das wäre eine globale Revolution in der Erkenntnis über uns selbst, aber auch die Fähigkeiten, die wir haben, bestimmte Sachen anzuwenden. Und das ist etwas, was mich sehr optimistisch macht und das ist etwas, was wir tatsächlich als Grundlage nehmen sollten, dort anzusetzen, gerade jetzt in dieser Finanz-, Wirtschaftskrise, Kulturkrise, Kriegsgefahr, Globalisierungsnonsens, sollte man sagen, dort waren tatsächlich wertvolle Ideen. Das sind Leute gewesen, die können internationale Zusammenarbeit inspirieren und genau deswegen sollten wir die jetzt bejahen. Weil das auch durchaus in ihrem Leben, wo ich jetzt einfach nicht die Zeit habe, darauf einzugehen, das waren alles auch total großartige Menschen, also die für dich auch so einfach im Leben, wenn du jetzt nicht naturwissenschaftlich interessiert bist, ein unglaublich tolles Vorbild wären. Ja, soweit von mir. Jetzt können wir fragen, jetzt können wir uns streiten. Yeah.